Marius, wie sieht's denn eigentlich mit unseren Podcast-Statistiken aus?
Bis hierhin lief's noch ganz gut. Bis hierhin lief's noch ganz gut. Bis hierhin lief's noch ganz gut. Bis hierhin lief's noch ganz gut.
Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte, zu einem Klassiker-Talk mal wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das jetzt ist, ob das jetzt die dritte oder die vierte Ausgabe ist, wo wir uns einen Film vornehmen, der schon etwas älter ist und einfach quasi willkürlich über den sprechen, ob jetzt anlassbezogen oder einfach, weil wir ihn so gut oder so schlecht finden. In jedem Fall ist er besprechenswert und mit mir an dieser Besprechung teilnimmt natürlich wieder Marius. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Marius, bist du emotional auf diese Folge eingestimmt? Ist der Hass in dir groß oder bist du ganz entspannt?
Ich bin gerade überlegen, ob heute irgendwas Hassenswertes passiert ist in meiner kleinen beschaulichen Vorstadtwelt. Es war eigentlich ein ziemlich guter Tag. Lange Schlange beim Döner, das war ein Problem. Und okay. Der Dönerpreis, der bringt mich zum Hassen, aber.
Oh, bei wie viel steht der aktuell?
8 Euro kostet der.
Acht Euro. Wahnsinn. Krass, okay. Also bei mir hier um die Ecke, meine beiden Dönerläden sind bei 5 Euro und bei 6,50 Euro. Und,
oh, wie schön.
Das ist ein Luxus wahrscheinlich doch.
Ja, ich weiß auch nicht, warum der so teuer ist. Das ist auch so ein türkischer Feinkostladen da nebendran. Also vielleicht ist es auch ein bisschen fancy. Nun gut, der Döner schmeckt und man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
Genau, aber wir haben uns einen Film gegönnt, dessen Titel wir wahrscheinlich ein paar Mal falsch aussprechen werden, zumindest im französischen Original. Im Deutschen heißt der Hass, aber ich finde den französischen Originaltitel dann doch etwas schöner, nämlich La Haine mit stummem H aus dem Jahre 1995.
Guter Jahrgang.
Guter Jahrgang, hatten wir schon mal. Von Mathieu Kassovitz und ein Film, der ja doch relativ bekannt ist, um es mal so zu sagen, obwohl es sich um einen französischen Schwarz-Weiß-Film, eine Milieustudie aus den 90er Jahren handelt, aber der hat so einen gewissen Arthouse-Kultstatus, würde ich mal behaupten.
Ja, auch so ein bisschen drüber hinweg, würde ich mal glatt behaupten, auch in so einer der Jugendkultur, gut, ob das jetzt noch die Jugendkultur von heute ist, mag ich jetzt auch so bezweifeln, aber zumindest in der damaligen Jugendkultur und vielleicht noch ein bisschen in die Nullerjahre rein, war das irgendwie so ein Film, den man gesehen haben muss, weil hoher Gewaltgrad, dazu dann so ein bisschen Fuck the Police, oder was heißt ein bisschen, sehr viel Fuck the Police, nicht nur lyrisch gesehen, dann noch so Vincent Cassel in seiner ersten Rolle, einer seiner ersten Rolle, also noch so ein Schauspieler, den man auf jeden Fall kennt, alles zusammen. Warum nicht?
Ja. Also nicht seine erste Rolle, ne? Der war schon seit Ende der 80er Jahre aktiv, aber wahrscheinlich das erste Mal, wo er wirklich
mir zumindest aufgefallen ist, würde ich
mal genau.
Ja, und zumindest in meiner Jugend war das dann auch so ein Film, der irgendwie rumgegeistert ist, ne? Der irgendwie so, das ist ein erwachsener Film, man wusste irgendwie, dass der hat einen Status, ne, als großer Film, als guter Film, aber gleichzeitig spricht der natürlich, was wenige Filme, sagen wir mal, aus der ersten Liga erreichen wollen, nämlich eine Jugendkultur an.
Vor allem auch so ein europäischer Gangsterfilm, wenn man so möchte. Und nicht die Guy Ritchie-Art, die so ein bisschen temporeich und lustig und verwinkelter Plot und so weiter, die auf Entertainment getrimmt ist, sondern wie gesagt, Milieustudio, das heißt, ein Film, der authentisch sein möchte und den man auch abnimmt, so wie hier in unseren schönen deutschen Reihenhäusern sitzen, nimmt man es zumindest ab, dass der authentisch ist. Also er gewährt uns einen Blick in die Pariser Banlieues der 90er, wobei dieser Film, finde ich, hat nichts an seiner Aktualität verloren. Das sieht man vor allem am Anfang.
Nee, also die Anfangsszenen, die ja schon so Art dokumentarisch sind, beziehungsweise wahrscheinlich so zusammengeschnitten sind, auch aus dokumentarischen Aufnahmen.
Es sind Nachrichtenaufnahmen, soweit ich weiß.
Also die können nur halt in aktueller Bildqualität können sie genauso heute laufen. Was traurig ist, wenn man einen Film sieht, der 28 Jahre alt ist, aber nun ist es nun mal so. Und ja, gut, wir beide können wenig beurteilen, wie es in einer französischen Vorstadt wirklich aussieht. Näher kommen wir nicht mehr ran, würde ich mal klar sagen.
Ja, aber du hast doch mal in Frankreich gekocht. Also bist du ja zumindest
Ich habe nicht gekocht. Ne? Ich bin immer noch kein Koch, Christian. Aber ich habe dort in einem Sternerestaurant gearbeitet, ja, für ein paar Wochen. Und wir haben tatsächlich in einem Vorort von Paris gewohnt, in einem, wie heißt die Hotelkette da, die es überall gibt? Ibis. Ein Ibis-Hotel. Und, also wohl habe ich mich da jetzt nicht gefühlt, aber es ist jetzt, ich kann auch nichts Schlimmes berichten, ne? Also es war einfach, weiß ich, ein bisschen dreckig und aber und dann und halt merkwürdige Leute liefen am Bahnhof rum, aber das würde ich von der deutschen Vorstadt auch genauso sagen. Da würde ich mich auch nicht so wohl fühlen. Aber sonst waren alle Menschen, also in Paris selber waren die Menschen unfreundlicher, würde ich mal glatt behaupten.
Da herrschen natürlich auch ganz, ganz viele Klischees über diese suburbanen Räume, oder urbanen Räume in dem Fall. Ich meine, Leipzig hört man ja manchmal in den Schlagzeilen was über diese Eisenbahnstraße. Die gefährlichste Straße Deutschland war es mal eine Zeit lang, da wurde es mal getitelt. Ach, echt? Die ist hier bei mir, naja, so 800, 900 Meter nördlich von mir. Und das ist jetzt, also ich war da, hab da schon öfter Pizza ausgefahren in meiner Studienzeit und mich nie großartig unwohl gefühlt. Das ist eher so ein multikultureller Schmelzort und da gibt es natürlich Reibereien, aber es ist jetzt nicht so, dass man da Gefahr läuft, direkt erschossen zu werden. Ne? Aber das Ding ist einfach, es gibt diese Vorurteile über diese Brennpunkte, mutmaßlichen sozialen Brennpunkte, die dann ja auch vielleicht zur Stigmatisierung beitragen. Und das ist ja auch was, womit sich La N beschäftigt.
Genau, es sind soziale Brennpunkte, wo sich Milieustudien natürlich fantastisch so zuordnen. Aber das bedeutet ja nicht, dass du, sobald du da einen Fuß eintrittst, eine Kugel im Kopf hast. Also das ist natürlich immer so eine Art Panikmache und natürlich auch so eine Art, wenn man immer die gleichen Straßen, immer die gleichen Ortsnamen in den Nachrichten hört, wo irgendwo was passiert ist, dann ist das halt in den Köpfen der Leute drin. Dass das in anderen Stadtteilen oder Städten genauso ist, ja, das, ne, man hat immer so seinen eigenen Kosmos und da lebt man halt drin. Apropos eigener Kosmos. Den haben die Jungs, die hier unsere Protagonisten sind, auf jeden Fall auch. Es geht nämlich um drei junge Herrschaften, die durch Paris bzw. den Vorort wandern. Und zwar 24 Stunden lang, würde ich glaube behaupten. Ne? Es geht morgens los. Mhm. Und zu dritt durchleben sie den Tag und auch die Nacht. Erst im Vorort und dann fahren sie auch nach Paris rein. Der Plot ist so ein bisschen, dass einer der Jungs noch von jemandem Geld bekommt. Und das holen sie dann halt da ab und dann verpassen sie die letzte Bahn, weil sie von Polizisten festgehalten werden. Mhm. Und so der Grundriss drumherum ist, dass der Tag davor gab es große Polizeiunruhen in eben diesem Viertel. Deswegen sind auch die Jungs ein bisschen Akku drauf. Einer der Kumpels von ihnen liegt auch im Krankenhaus und ja, besonders die Rolle von
Vincent. Wurde da schwer verletzt bei diesen Ausschreitungen, genau, von der Polizei eben.
Und besonders die Rolle von Vincent Cassell, ich glaube sogar Vince heißt er, ne? Sie heißen, glaube ich, nach ihren richtigen Vornamen, hat quasi so einen missionarischen Eifer in sich. Sobald eben er stirbt, will er auf jeden Fall einen Polizisten umbringen, um Gleichem mit Gleichem zu vergelten, so ein bisschen. Mhm. Und da streiten die Jungs sich drüber, vertragen sich auch wieder, leben halt so ein bisschen Abenteuer, langweilen sich aber auch mal zwischendurch, was der Film auch sehr gut darstellt, dass die nicht wirklich viel zu tun haben im Laufe des Vormittags. Da passiert halt nicht viel. Da ist mal so eine Party auf dem Dach, wo man sich ein Würstchen klaut oder so. Oder man geht halt irgendwie zu so einem Kumpel, aber sonst sitzt man irgendwie auf dem Spielplatz und erzählt sich irgendwelche Geschichten und hört Musik vielleicht auch. Ja, aber da bin ich auch schon direkt quasi in der Analyse des Films, mehr oder weniger. Und was den Reiz für mich ausmacht, beziehungsweise den Reiz jeder Milieustudie ja so ein bisschen ausmacht, ist, dass man so den Alltag erfährt und dann auch erfährt, warum diese Menschen vielleicht so sind, wie sie sind, oder warum solche Menschen, warum man so ein Klischee von diesen Menschen hat und warum sie so dargestellt werden in Medien. Und das zeigt der Film fantastisch, besonders durch eine Szene, und zwar, wo sie auf Reporter treffen. Ich weiß nicht, ob du noch im Kopf hast. Ja, Relativ am Anfang des Films treffen sie auf Reporter, die darüber berichten, was im letzten Tag eben an Unruhen passiert ist. Und die Jungs fühlen sich halt davon relativ schnell direkt angegriffen, weil eben auch die Reporterin eine mehr oder weniger dumme Frage stellt.
Und ja, absolut. Also die geht da auch schon direkt mit dem Vorurteil natürlich rein, ne? Und sucht auch direkt nach Krawallmachern und so, ne? Irgendwie.
Bleiben auch im Auto sitzen, weil sie Angst haben oder so. Und da sind die Jungs natürlich so ein bisschen Akku drauf, beziehungsweise ja, man hat Verständnis auch dafür, dass sie sich da angegriffen fühlen, weil sie wurden persönlich angegriffen durch das Verhalten der Reporter. So kann man das nicht anders sagen. Aber man hat auch Verständnis so ein bisschen für die Reporter, ne, die natürlich durch ein Krisengebiet in Anführungszeichen fahren und sich da jetzt auch keiner Gefahr aussetzen wollen, sondern auch so ein bisschen die leichte Story wird dann vielleicht auch. Und so geht's den ganzen Film über. Man hat Verständnis für so ziemlich jedem, Person dort, die da das Leben dort führt. Vielleicht für den einen oder anderen Drogenjunkie jetzt nicht so. Aber sonst für alle haben irgendwie ihre Mission dort, haben ihre Gründe, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und das hat mir besonders gut gefallen.
Ja. Naja, sie sind halt alle Produkte ihrer Umwelt und wirken auf gleiche Weise in diese Umwelt wieder hinein. Also wenn du umgeben bist von einem Umfeld, das durch Perspektivlosigkeit, durch Vorverurteilung gekennzeichnet ist, wo die Polizisten schon oftmals reingehen mit, oh, jetzt hier machen wir die fertig und wo ganz viel ja Klischees und Vorverurteilung herrschen, dann färbt das natürlich auch auf dich ab. Und entsprechend diese Gewalt tragen sie dann auch wieder, ob nun verbal oder physisch oder psychisch, in ihr Umfeld wieder rein. Da wird dann halt, also natürlich gibt es dann ganz viel von diesem Smack-Talk, ne, dass man sich so gegenseitig immer so ein bisschen beleidigt und fertig macht im Gespräch und auch mal so ein bisschen neckt und haut und so weiter. Auch drastischere Szenen und das Ganze wird ja jetzt noch dadurch verschärft, die Situation, dass Vince an eine Waffe gekommen ist, die ein Polizist bei den Krawallen verloren hat. Und das ist ja etwas, was dann der große Unterschied zu, ich sage mal, einem amerikanischen Gangsterfilm ist, wo ja Waffen irgendwie, in Amerika kommst du ja gefühlt nur ran, wenn du in den Supermarkt gehst. So, da gibt's ja diese schöne Szene in Family Guy, wo man sich das einfach, nee, oder in American Dad, wo sie sich das einfach von einem aus dem Automaten ziehen können, die Sturmgewehre. Ja, und hier in Europa natürlich nicht so, in Frankreich auch nicht so. Wenn da jemand eine Schusswaffe hat, dann ist das ja aufsehenerregend und dann ist das ja ein ganz anderer Faktor, der da auf einmal reinkommt. Und mit dieser Waffe droht er halt oder verkündet die ganze Zeit, wenn unser Freund, der im Krankenhaus liegt, wenn der stirbt, dann schnappe ich mir einen Polizisten und knall den ab. Und das ist so die ganze Zeit die unterschwellige Gewalt oder die unterschwellige Lunte, die ganze Zeit brennt unter diesem Film bis zum Schluss halt hin. Und das ist dann spiegelt sich wieder in diesem Ausdruck, den unsere andere Hauptfigur Hubert ja am Anfang schon sagt und später auch nochmal sagt, von diesem, die Geschichte von dem Mann, der vom Hochhaus fällt und bis unten sagt, bis hierhin lief es noch ganz gut, aber was entscheidend ist, ist nicht der Fall, sondern der Aufschlag, zu dem es dann früher oder später kommt.
Und es ist so eine universelle Botschaft. Klar, das spielt es im Vorort von Paris und hat natürlich da so seine eigene Kultur in den 90ern, ja. Aber was dort passiert, kannst du universell wahrscheinlich auf jedes Milieu umlenken, was du möchtest, wo einfach zwei oder mehrere verhärtete Machtverhältnisse aufeinandertreffen, kein Verständnis für den jeweils anderen irgendwie vorhanden ist oder wenig. Ab und zu gibt's vernünftige Sätze, mehr oder weniger, oder Sätze der Vernunft, aber die verfliegen dann auch, sobald halt die nächste Situation wieder eskaliert. Und so hast du halt immer die Polizisten gegen die Jugendlichen, eben die, ja, wenn ich sage, die können sich nicht leiden, dann wäre das eine Untertreibung des Jahrhunderts wahrscheinlich, einfach, die sich auch nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen gegenseitig. Und dann gibt's so Leute, die irgendwie aus dem Milieu kommen, aber in der Polizei jetzt arbeiten, die werden dann teilweise als Verräter gesehen, versuchen aber nur zu helfen, mehr oder weniger. Oder Vince Kumpel, ich habe Hubert, ist auch so ein bisschen eine Vernunftsperson, die dort eine Trainingshalle geleitet hat, die dann aber von den Krawallleuten zerstört worden ist. Und aber auch immer Vince quasi zuredet, dass es überhaupt nichts bringt, jetzt einen Polizisten zu erschießen oder sowas. Also du hast natürlich dort Vernunft drin, der Film macht sehr schlau nicht die Gleichung auf. Du lebst in umgeben von Gewalt, dann musst du auch gewalttätig werden. Das machen ja, das wäre so die einfache Lösung, aber das ist nun mal ja nicht so, sondern die treibt meistens viel mehr dann in die Gewalt rein, wie einfach nur dein Umfeld, das dir sagt, du musst das tun, sondern da passiert halt noch viel mehr. Und das macht der Film, wie ich finde, super gut und ja, das kannst du in wahrscheinlich Pariser Vororte von heute legen, das kannst du aber auch Berlin legen oder in andere Krisenherde dieser Erde, such dir. Und ich wollte Berlin jetzt nicht als Krisenherr bezeichnen. mal gucken. Das Regierungsviertel vielleicht als Krisenherd, aber sonst. Christian Lindner und Robert Habeck sollen sich mal diesen Film anschauen, dann kommen die mal runter, ja.
Ja, genau. Der Film ist ja schon allein in seiner Ausgangslage ganz clever darin, dass nicht irgendwie auf eine Person zu verdichten, sondern er gibt uns ja drei Figuren vor, die alle relativ unterschiedlich sind. Also wenn du jetzt eine Figur hättest, dann hättest du wieder dieses kann diese Figur repräsentativ stehen für das, was er ist? Und auch natürlich diese drei Figuren können nicht gänzlich repräsentativ für all diese Hunderten, diese tausende Menschen stehen, die da leben. Aber sie bilden eben drei verschiedene Perspektiven ab und sind charakterlich so unterschiedlich, dass es zwischen ihnen auch immer Reibereien gibt. Und halt dieses ganze Zeit, das Vernünftige, was wo ja Hubert dieser Pol ist, reibt sich mit diesem Hitzkopf Vince, und dann haben wir in der Mitte so ein bisschen als Mitläufer der Said, auch da, die drei sind in unterschiedlichen, ja, marginalisierten Gruppen, Minderheiten, der eine ist Jude, der eine ist Schwarzer, der andere ist Araber, und so sehr sie kulturell familiäre Unterschiede haben, sie vereint aber das ihr Status im Prekariat, ne? Also dass sie eben in dieser Gesellschaft leben, in dieser Subgesellschaft leben, wo es keine Perspektive gibt, wo halt irgendwie niemand einen Job hat, wo man sich mit Drogendeals über Wasser hält, wo halt überall die Konflikte untereinander und mit der Polizei herrschen. Und das ist allein schon diese Ausgangslage macht diesen Film so clever, dass er nicht ins Klischee verfällt.
Das ist ja dann für dich auch quasi, das normale Leben ist ja für dich, was du tagtäglich siehst, mehr oder weniger. Mhm. Und so ist es halt auch hier, nur dass sie durch neuere Medien, gut, das Internet war da noch in Kinderschuhen, aber sie sind ja auch immer quasi auf der Suche irgendwie nach dem Fernseher oder sowas, irgendwie nach, oder schalten Radio an oder sonst was oder lesen Zeitung und sehen natürlich dann auch, wie Paris ist oder wie andere Orte dieser Welt sind und wie man auch leben kann, und alle verbindet auch so ein bisschen die Sehnsucht, die mögen ihren Ort, die mögen ihre Kumpels, die mögen ihre Kultur und sonst was, aber gerade Hubert ist auch die Person, die da auch raus möchte, ne? Und es aber auch irgendwie, ja, nicht wirklich schafft, aus verschiedensten Gründen. Aber auch eine Sache, was auf jeden Fall direkt auffällt, ist eine direkt zu sehende Tatsache quasi, die das Ganze unterstreicht. Der Film ist in Schwarz-Weiß, wie wir schon gesagt haben. Was ja, ich glaube nicht, dass er sich aus ästhetischen Gründen aus Schwarz-Weiß entschieden hat, sondern einfach dadurch, dass du diesen Kontrast hast. Der Film geht über Kontraste, über die da drüben und wir quasi, die verfeindeten Gruppen, der Vorort in Paris, das Schwarz und das Weiß. Und das finde ich, macht allein der Film durch seine Bildsprache schon an sich klar. Also das finde ich auch einfach einen schlauen Move.
Das ist auch eine interessante Lesart davon, dass durch die Bildsprache, durch das Schwarz-Weiß, die Kontraste noch weiter erhöht werden. Clever. Nee, ich hatte es tatsächlich als dann doch stilistisches Mittel verstanden, was das Ganze noch mal so ein bisschen künstlerisch verfremdet. Weißt du, dass jetzt dieser Film doch nicht irgendwie dass man ihn nicht mit der Doku verwechselt, weil also, ja. durchaus könnte man ihn ja mit einer Doku verwechseln, wenn man nicht den Kontext hat. Und also natürlich ist er klar als Spielfilm geframed, ne? Und auch, also man hat natürlich die Schauspieler und man hat die Schnitte und so weiter. Und also besteht jetzt keine Gefahr, den wirklich mit der Doku zu verwechseln, aber dass er dadurch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Künstlichkeit in die ganze Sache reinbringt und dass sich das auch so ein bisschen mit seiner inhaltlichen Authentizität beißt und dann noch vielleicht einen stärkeren künstlerischen Kontrast ergibt, ja. Aber da sind wir wieder bei den Kontrasten, ja, tatsächlich.
Ja, die Gefahr sollte man nie machen, auch bei Milieustudien, nicht niemals Filme mit Realität verwechseln. Nur der Film ist natürlich mehr als viele andere Filme von der Realität unfassbar beeinflusst worden. Mhm. Und genau, ja. Also, ja, er wollte, glaube ich, schon hat einen Realitätsanspruch quasi, sozusagen. Also das soll schon einen typischen Tag zeigen. Aber natürlich, damit du das filmisch hinbekommst, dass die Leute irgendwie dann auch mitfiebern, auch für das Ende, worauf wir dann am Ende des Podcasts, der Podcast-Folge, glaube ich, auf jeden Fall noch zu sprechen kommen müssen. Dafür braucht es natürlich Story, dafür braucht es Charaktere, und da kannst du nicht einfach auf gut Glück mal in einem Pariser Vorort gehen und eine Kamera draufhalten.
Mhm. Ja. Ich muss ja sagen, mich hat der Film jetzt beim abermaligen Schauen irgendwie an Pulp Fiction erinnert.
Ja.
Einfach natürlich durch seine so leicht episodische Struktur. Natürlich, hier wird nicht in der Zeit hin und zurück gesprungen, aber es gibt ja doch relativ klare Zeitsprünge. Und vor allem in den Dialogen, ne, dieses authentische, alle brabbeln übereinander. Und alle, man hat diesen Alltags-Gangster-Slang. Also es ist so ein bisschen die europäische, die arthausige, die Kunstvariante oder die europäische Variante von Pulp Fiction. Daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt.
Ja, auf jeden Fall sind die Dialoge super. Ich würde mich echt interessieren, wie viel davon geschauspielert ist. Also tatsächlich im Skript stand, wahrscheinlich Also ich könnte mir vorstellen, dass das Skript natürlich die Sätze hat, aber die Jugendlichen oder die Protagonisten, jungen Erwachsenen sollten sich das dann umformulieren. Für sich selber, könnte ich mir vorstellen, so eine Art. Manche Sachen waren vielleicht auch frei, einfach so improvisiert. So kommt es mir zumindest vor. Und kann natürlich auch alles klar so da drin gestanden haben, dann Respekt an den Autor. Weil das wirkte für mich alles, klar, mittlerweile so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich habe es jetzt auch im Deutschen gesehen. Es kommt natürlich dann auch nicht so wahnsinnig gut rüber, vielleicht der französische Slang. Aber vom Prinzip wirkte das alles für mich auch authentisch.
Ja, ja, absolut. Drehbuch übrigens wie der Regie auch, Mathieu Kassovitz.
Hat der noch was von Belang gemacht?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also der hat eher so Fehlschläge. Nach noch zwei großen gemacht. Gothica mit Halle Berry. War mal so ein Film, der vor 20 Jahren irgendwie ein bisschen rumging, aber auch ganz arg gescheitert ist. Und Babylon AD mit Vin Diesel, dieser Sci-Fi-Horrorfilm. Aber also dann hat er 2011 das letzte Mal einen Film gemacht, Rebellion, keine Ahnung. Und dann hat er vor 3 Jahren noch mal bei einer TV-Serie Regie geführt. Und ansonsten eher als Schauspieler unterwegs. Auch in diesem Film hier eine kleine Rolle als Skinhead. Denn nachdem unsere drei Figuren sich in die Innenstadt begeben, um da, du hast es schon gesagt, wollen irgendwie Geld abholen von jemandem, der dem was schuldet, geraten sie ja an eine Gruppe Skinheads, eine Gruppe Nazis, und da kommt es zum Konflikt. Was ich aber viel cooler finde, ist die Sequenz davor, nämlich wo sie in der Kunstgalerie sind. Das ist so für mich eine sehr schöne Szene, eine Sequenz gewesen, in der die drei auf einmal mit so einer hipsterigen Künstlerszene auf so einer Vernissage auftauchen und auch erstmal überhaupt nicht auffallen. Ne? Und dann kommt es da irgendwann zu Konflikten, aber die sind da irgendwie drin und bedienen sich am Essen, und irgendwie nimmt niemand so wirklich von denen Notiz, so als ob das irgendwelche authentischen Künstler sind, die sich möglichst hipsterig oder möglichst authentisch geben wollen.
Die gefördert werden.
Oder so rum, ja.
Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Treffen zwischen diesen Kulturen, sage ich mal, ist super interessant. Weiß ich nicht. Die waren schon arschig. Also
natürlich.
Das ist auch, soll natürlich so sein. Also die Jungs sind einem grundsätzlich, würde ich sagen, schon sympathisch, ne? Also so von ihrer Art her. Nur tun sie manchmal für meinen Geschmack über die Stränge schlagen, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute da im Kino saßen oder den Film schauen und sagen, jawohl, endlich, beleidigt die Kunstfuzis da. Keine Ahnung.
Nein, die sind natürlich, haben natürlich immer wieder Momente, wo man sich denkt, ey, ist ja nicht so ein Arschloch, und fand ich nicht an. Genau, und das macht sie halt als Figuren so greifbar. Also die größten Arschlöcher in dem Film sind aber trotzdem noch die Polizisten, ne? Oder zumindest die drei, um die es da, oder zwei, um die es da zentral geht. Da gibt es natürlich auch nette Polizisten, der eine, der so ein bisschen ein Zivi ist und der aus dem Viertel kommt, mit dem sie am Anfang da kurz abhängen. Und dann gibt es noch den Anfänger, der da ja relativ schockiert und paralysiert zuschaut, wie diese anderen beiden Polizisten Hubert und Said quasi foltern, wenn sie die in Gewahrsam haben.
Ja, auch sehr, sehr typisch. Also ich glaube auch kein Zufall, dass die zwei von der Polizei geschnappt worden sind und jetzt nicht, sondern der Araber und der dunkelhäutige Mensch, während der Jude beziehungsweise der Weiße einfach entfliehen konnte quasi. Sollte uns, glaube ich, auch irgendwas mitteilen, auf wen die Polizeigewalt, ich meine, sie haben versucht, ihn zu fangen, so ist nicht, aber auf wen die Polizeigewalt wirklich abfährt. Und der sagt ja auch irgendwie, Hubert, zu Said, irgendwie willst du der nächste Araber sein, der von einem Polizisten erschossen wird oder
gefangen wird. Naja, natürlich, die sind zuerst noch vor Vince, sind die im Raster der Polizei, ne, tauchen die auf, als jemand, als Nichtweiße.
Weil sie an sich schon von ihrer Hautfarbe quasi auf die Polizisten suspekt wirken oder wo man einen genauen Blick drauf werfen muss. Und auch das Problem haben wir 28 Jahre später immer noch. Das kommt uns auch irgendwo bekannt vor.
Ja.
Ja, sagen die zwei weißen Weiner.
Naja, auch wir dürfen diese Probleme benennen.
Natürlich, absolut. Sie sind vorhanden. Hat sich auch nicht so wahnsinnig viel getan. Ist vielleicht sogar eher schlimmer geworden. Schwer zu vergleichen, würde ich sagen. Dann habe ich noch eine Frage für dich. Was du rein interpretierst, und zwar ist das ungefähr in der Mitte des Films, ist eine sehr spannende Szene, wo sie auf einer Toilette sind und gegenseitig so ein bisschen ankeifen. Es geht, glaube ich, wieder um die Waffe. Und ein älterer Herr kommt aus der Toilette raus und erzählt ihnen eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Fahrt zum oder vom KZ, wo so ein Scheiß
Gulag geht. Gulag war's.
Oder ne? Gulag. Ja, stimmt. Von der Roten Armee sind sie, glaube ich, gefangen worden. Ja. Oder gefangen, Kriegsgefangene geworden, genau. Der hieß Kronwalski. Der Mann, um dem die Geschichte quasi geht. Kriegt sie noch zusammen, sie sind halt auf der Fahrt und er kann zwischen den anderen Männern halt nicht scheißen, deswegen geht er so ein bisschen weg hinterm Busch, während die anderen aber dann schon weiterfahren und mit heruntergelassener Hose versucht er dann quasi hinterher zu rennen und versucht aber immer wieder seine Hose aus Scham hochzuziehen und dann verpasst er den abfahrenden Truck.
Ja.
Ja. Was will uns diese Geschichte sagen? Also natürlich finde ich sie großartig, ich finde die Reaktion der Jungs großartig. Ich finde an sich die Situation, das hat dann wieder was, wie du schon sagtest, so Tarantino-mäßiges oder Pulp Fiction-mäßiges, dass aus dem Nichts irgendwas Absurdes passiert, was aber gleichzeitig auch genauso passieren kann. Ne? Fand ich absurd, lustig, gleichzeitig weißt du, worum es geht, also hat einen ernsten Hintergrund, also sehr schöne Szene, nur weiß ich nicht, was sie mir sagen möchte.
Und du hoffst, dass ich jetzt da Licht ins Dunkel reinbringe?
Ja.
Dass die Hose runterlassen am Arsch sind? irgendwie so, also
Ich weiß nicht, was die bessere Alternative ist, irgendwo in Sibirien zu stranden und zu Fuß nach Hause wieder und oder ins Gulag
zu kommen. Kowalski, der ist, glaube ich, erfroren, so war auch die Pointe.
Ach ja, also, stimmt, das war die Pointe in Anführungszeichen.
Ja. Genau. Stimmt. Weiß ich nicht, wenn du irgendwie die Schwäche zeigst oder wenn du ja dich traust irgendwie oder bis zum letzten Moment wartest, ne, dass du dann auf jeden Fall am Arsch bist, wenn du nicht mehr im Verbund bist, nicht mehr in der Gruppe, also es ist ein akuter Moment der Verwirrung und gleichzeitig, ja. Also es ist ein Moment der angenehmen Verwirrung.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch toll, dass der alte Mann quasi auf diese Jugendlichen damit zugeht, ne? Mhm. So ein bisschen, das mochte ich auch, dass das auch nicht so dargestellt wird. Hier ist jetzt der Stadtbürger, der sieht da streitende Jugendliche oder junge Erwachsene und geht so mit erhobenen Händen weg und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, sondern greift irgendwie ein und zeigt irgendwie Courage oder sowas, ne? Mhm. Fand ich irgendwie ganz, ganz nett auch als Bild. Ja, ja. Und die Jungs reagieren auch dementsprechend. Also die flippen da nicht aus oder sonst was, sondern da geht ein ganz normaler Mensch auf sie zu und sie reagieren ganz normal im Gegensatz zu den Reportern oder den Polizisten oder sowas, die ja auch einfach von ihm auftreten schon die Gegenreaktion erwarten. Ne? Genauso ist es natürlich auch andersrum.
Hast du eigentlich, bevor wir zum Ende kommen, die Wütenden gesehen aus dem Jahr 2019 von Lach Lü, wenn man ihn hoffentlich so ausspricht?
Nee.
Les Miserables heißt der.
Ach so, die Neuverfilmung von Les Miserables.
Nee, nicht die Neuverfilmung von Les Miserables, aber der Film heißt Les Miserables, die Wütenden.
Steht auf der Liste, habe ich nicht gesehen.
Steht auf der Liste. Im Prinzip das filmische Gegenstück zu dem hier, weil da geht es um drei Polizisten, einer von denen neu in der Truppe, die den ganzen Tag durchs Bonlieu fahren und versuchen, Konflikte zu lösen, die dann auch einen Konflikt erzeugen und dann knallt es auch zunehmend, es wird zunehmend aggressiver. Und das noch als kleine Empfehlung, entweder wer diesen Film, wer die Wütenden kennt, sich La Haine nochmal anzugucken oder umgekehrt, weil das ist so, wie gesagt, das Spiegelbild dieses Films, nämlich auf Polizeiseite, aber auch so eine Milieustudie aus der Perspektive der Ordnungshüter heraus.
Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die Erkenntnis, dass es auf jeden Seiten Arschlöcher gibt und nette Leute und Leute so in between, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, die man irgendwie haben kann in allen Konfliktherden. Und deswegen kann die nicht oft genug filmisch dargestellt werden. Ja. Besonders so gut wie hier, wo es wirklich nur in Grautönen quasi gibt und die Extrempunkte zwar auch vorhanden sind, wie auch in der realen Welt, ganz klar, es gibt Extremisten überall, aber die sehr pointiert eingesetzt werden. Ja.
Ja.
Um den Film mal kurz zu kritisieren, in der Mitte ist er ein bisschen langweilig. So.
Du meinst in dem Moment, wo sie da ewig warten, dass da irgendwas passiert?
Beziehungsweise ich bin ja dann auch nicht so der Hip-Hop-Kulturist, ne? Das heißt, die Musik gibt mir nichts, auch wenn ich natürlich trotzdem das so ein bisschen mitfühle. So zwischen Ende im Bezirk und der Fahrt nach Paris, auch das Kunstgedöns da, das fand ich irgendwie ein bisschen, da passierte irgendwie nicht genug für mich, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich das jetzt interessant finden würde. Das hat mir jetzt nichts noch dazu gegeben, was der Film mir sowieso schon gesagt hat. Er steigert sich dann zum Ende hin wieder.
Ja, kann ich nachvollziehen. Für mich ist dieser Film so als Gesamtheit, aber irgendwie, ich will nicht sagen makellos, aber derart rund, dass ich ihm bei Letterboxd halt die volle Punktzahl gegeben habe. Habe ich das jetzt bei der Zweitsichtung auch oder habe ich einen halben Stern runtergesetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wie gesagt, dieses Langeweile und diese Alltäglichkeit gehört für mich ganz, ganz stark dazu. Insofern nehme ich ihm das nicht übel, auch wenn es natürlich mich so ein bisschen hat, nicht, ich will nicht sagen wegdösen lassen, aber schon so ein bisschen die Spannungskurve nicht ganz aufrechterhalten.
Genau, er konnte nicht aufrechterhalten. Das sind filmische Mängel, die ich anbringen würde, rein für mich persönlich, was dem Kern des Films und worum es dem Film geht, aber kein Abbruch tut. Gut, dann kommen wir noch kurz zum
genau,
Ende.
Ich will noch sagen,
ja, bitte?
Genau, vorher sage ich noch für alle, die sich jetzt das Ende nicht spoilern lassen wollen, gibt es jetzt bei Amazon Prime mal wieder und das war für mich jetzt nach fast 10 Jahren die Möglichkeit, den endlich mal wieder zu schauen. Ich hatte es schon länger vor und jetzt ist quasi die Gelegenheit gegeben. Es
ist ein bisschen merkwürdig. Ich musste den tatsächlich dafür einen Channel abonnieren.
Ach so?
Den Movie Dome Channel oder so. Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner von den 1000 Amazon Channel. Nicht erwähnenswert. Aber jetzt ist er auch wieder drin. Habe ich irgendwie auch bei Twitter zumindest gelesen. Also war mal kurz raus. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Vielleicht war ich auch zu dumm zum Suchen. Aber zumindest konnte ich ihn nicht über Prime schauen.
Dann hoffe ich, habe ich jetzt hier keinen Quatsch erzählt.
Das ging mit Prime Student nicht, aber mir ist neu, dass sich da irgendwas unterscheidet.
Na gut, vielleicht haben sie ihn auch schon wieder rausgenommen, wenn ihr diese Folge hört, wer weiß.
Im Zweifel, irgendein Channel hat den mit Sicherheit oder irgendein Streamingdienst.
Genau.
Anmerkung aus dem Schnitt, La Haine gibt es Stand Mitte Dezember immer noch beim Moviedome Channel auf Amazon, aber auch auf Mubi. Viel Vergnügen.
Gut, dann kommen wir doch zum Ende, jetzt darf ich.
Jetzt hätte ich das
Ende. Ich wollte gar nicht hetzen, aber die Jungs hetzen nach Hause am Ende des Films. Sie fahren mit dem Zug, mit dem ersten Zug morgens wieder zurück. Ja, verabschieden sich, Vince hat seine Wut so ein bisschen abgelegt, gibt Hubert die Waffe und schwört quasi keinen Polizisten zu erschießen, hat seine Lektion gelernt, nachdem sie die Skinheads verprügelt haben, beziehungsweise erst wurden sie verprügelt und dann haben sie einen Skinhead verprügelt und da war Vince kurz davor, ihn zu erschießen.
Konnte sich aber nicht überwinden
und dann hat er wahrscheinlich auch gedacht, okay, wenn ich mich schon nicht überwinden kann, Skinhead zu erschießen, dann wahrscheinlich auch nicht einen Polizisten. Finde ich auch eine gute Lehre. aus diesem Blickwinkel kann man es auch sehen. Dann sind sie zurück, treffen dort auf Polizisten, die wieder mehr oder weniger konfrontativ dort reingehen.
Ich glaube, es sind sogar die gleichen, die sie da gefoltert haben vor wenigen Stunden erst.
Ja, danach, da wird die Kamera auch so ein bisschen wackelig. Es wird geht so ein bisschen runter und drüber. Hubert geht eigentlich schon weg. Hat eigentlich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Kommt natürlich dann seinen Freunden zur Hilfe und Worte fliegen hin und her. Eine typische, die Gewaltspirale geht nach oben und jetzt muss ich mir nochmal helfen, man hört nur die Schüsse? Nee, man sieht ihn, glaube ich, auch.
Man sieht den Schuss, der sich löst, der eine Polizist hält, Vince die Knarre so schräg an den Kopf, der Schuss löst sich und Vince halber Kopf fliegt weg. Und das ist so der große Knall am Ende, auf den halt alles zuläuft. Ich hatte ja schon die Zündschnur erwähnt, die ganze Zeit in diesem Film quasi zündelt und zischt, während er voranschreitet und während er auch seine Längen hat, aber dieses, dass es zum Knall kommt, dass es zum Aufschlag kommt nach diesem Fall aus dem Hochhaus, das ist klar und das passiert hier und das ist so ein Schockmoment, das ist ein Moment, der in die Magengrube geht und ja, von da aus nimmt dann Hubert seine Waffe, hält sie dem Polizisten an den Kopf, der Polizist hält seine Waffe Hubert an den Kopf und dann blickt man auf Saids Gesicht und hört einen Schuss.
Ah ja, genau, dann hört man einen Schuss, genau. Ja, ja. Ich wusste jetzt natürlich in dem Fall schon das Ende, weil ich ihn vor ein paar Jahren schon mal gesehen habe. Ich glaube tatsächlich, das müssen wir auch noch, vielleicht nicht jetzt hier im Podcast, aber irgendwo noch besprechen. Ich glaube, wir hatten den auch mal irgendwann hier in einer der ersten Folgen schon mal besprochen. So ein bisschen, so ein paar Worte dazu gewechselt bei den besten Filmenden. Und ich meine, einer von uns hat dort La Haine genommen. Kann man auch, ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe, aber kann man auf jeden Fall machen. Denn du hast schon gesagt, das ist die Magenkugel am Schluss, in der ordentlich reingetreten wird. Man kann sich was denken. Ich meine, er erzählt uns davon, von diesem Fall und der Aufprall muss kommen. Und wir sehen quasi die ganze Zeit den Fall und dann kommt der Aufprall. Jetzt kann man darüber streiten, braucht das der Film, um seine Wirkung zu entfalten? Da würde ich sagen, nein, braucht er nicht. Man kann das auch schon vorher verstehen. Und der Film hatte durchaus die Gelegenheit, mit einem hoffnungsvollen Ende rauszugehen, quasi, wo die Jungs sich trennen. Der Tag ist vorbei, jeder lebt sein Leben weiter und es ist nichts passiert. Das wäre das hoffnungsvollere Ende, in dem die Tage halt so weitergehen und vielleicht passiert da tatsächlich mal eher was Gutes und nicht das Schlechte. Die Waffe ist aus dem Spiel, so mehr oder weniger. Er hat sich aber für das hoffnungslosere Ende entschieden und für das realistischere. Dann auch, wenn man 28 Jahre später drauf guckt, in dem Sinne realistischere Ende, weil, ja, es wurde nicht besser.
Genau, ne, diese Gewalt ist noch vorhanden. Genau diese Anfangsszenen von den Krawallen, die haben wir ja erst vor einem halben Jahr wieder gesehen in Paris, nachdem es da zu Gewalt gekommen ist. Ich glaube, Auslöser war ja auch, dass da ein Junge aus dem Viertel von Polizisten getötet wurde. Aber mal ist dieses Ende ist von Anfang an eingeschrieben in den Film. Das ist komplett konsequent von den ersten Worten an, wo Hubert erzählt von dem Mann, der vom Gebäude fällt und sagt, bis hierhin ist noch ganz gut. Und klar, kurz vor dem Boden kommt dann nochmal der Moment, wo man nochmal die Hoffnung haben kann. Aber nein, es kommt der Aufprall und es kommt das tragische Ende. Und das ist in diesen Filmen komplett eingeschrieben.
Er hätte es ändern können und gesagt, er hätte rausgehen können und sagen, zum Glück war das nur eine Geschichte oder sowas, ne? Und die Realität kann dann doch ab und zu mal hoffnungsvoller sein. Er hat sich dagegen entschieden, was ich überhaupt nicht kritisiere. Ich sag nur, es gibt zwei Wege, das Ganze aufzulösen und er hat sich halt für das hoffnungslosere Ende entschieden.
Ja, ja.
Was durchaus...
Das Kraftvollere, würde ich auch sagen.
Ne? Ja, beziehungsweise also danach ist man kraftloser. Danach sitzt man erstmal dort und denkt sich, ja,
scheiße.
So ist es, ja. Es ist scheiße und der Film bietet keinen Lösungsansatz. Also klar, natürlich, wie alles, er bietet natürlich den Lösungsansatz, vertragt euch doch, dann ist doch alles gut. Es funktioniert nicht.
Der Film selbst bietet keinen Lösungsansatz, aber er hilft dabei zu reflektieren, was denn die Lösung wäre. Und das ist letztendlich, dass diese Spirale der Gewalt nur gebrochen werden kann, wenn beide Seiten, eine Seite zumindest, damit aufhört und sich besser zeigt. Also idealerweise beide Seiten, aber solange das so weitergeht, wie es hier dargestellt wird, solange wird es immer schlimmer werden. Und das ist der Lösungsansatz, der sich dann nach Reflektieren eben daraus ergibt.
Genau, aber der Film sagt uns relativ klar, es gäbe Lösungsansätze, klar, natürlich, wenn sich beide Seiten kommunizieren würden, treffen würden und sonst was. Aber für jeden anderen Krisenherd dieser Erde gilt das mehr oder weniger auch. Es passiert meistens nicht, sondern die Gewaltspirale geht so weit nach oben, bis dann irgendwann eine Seite verliert. Und in diesem Fall.
Oder beide Seiten.
In diesem Fall kämpfen Bürger gegen Bürger und da verlieren beide Seiten, genau, wie du schon sagst. Eine Anekdote fand ich noch ganz schön. Irgendwie sagen sie irgendwo, diese Leute wählen dann auch Le Pen. Auch das 28 Jahre später.
Das ist jetzt zwar seine Tochter, aber ja.
Ja, jetzt seine Tochter mittlerweile, aber der Apfel fällt da nicht weit vom Stamm. Und auch da sind wir nicht weitergekommen. Und es ist so ich habe auch keinen Bock, den Film in 10 Jahren zu sehen. Wir können gerne dieselbe Folge in 10 Jahren nochmal machen und dann hier aussitzen und sagen,
ja. Vielleicht ist bis dahin die Welt gerettet, aber wenn jetzt das in knapp 30 Jahren nicht passiert ist, nein. Also, wie schon gesagt, ein erschreckend aktueller Film, ne?
Und das ist das Erschreckendste an diesem Film. Also es ist für mich noch nicht mal, das Schlimme ist das Ende. Zu wissen, dass dieser Film 28 Jahre alt ist und man genau nachvollziehen kann, was passiert. Würde gern mal, das wäre wirklich ein Traum, diesen Film zu sehen und denken so, oh Gott, so schlimm war das damals. Weißt du, wie wir eine Doku sehen über den Zweiten Weltkrieg, zu sagen, oh Gott, die waren so schlimm, diese Menschen und was in diesem Land getan worden ist und sowas. Und das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Gott sei Dank kann man sich das heute nicht mehr, zumindest in Deutschland, vorstellen.
Bist du da sicher?
Ja, doch so weit würde ich jetzt tatsächlich gehen.
Okay.
Aber ob ich auf diesen Film schauen kann und sagen kann, um Gottes Willen, Gott sei Dank ist Frankreich da raus. Oder andere Krisenherde. Mir fehlt die Kreativität. Aber wir sind nicht der Film. Wir können hoffnungslos aus diesem Podcast gehen und sagen, vielleicht kommen die richtigen Menschen zusammen.
Hoffnungsvoll meinst du?
Was habe ich gesagt?
Hoffnungslos.
Ja, wir können auch hoffnungslos vorbeigehen. Kommt, Leute, trinkt heute Abend guten Wasser und vergesst damit diesen Film.
Nein, bitte nicht. Schaut ihn euch an. Nochmal gerne und lasst uns doch mal eure Meinung zu dem Film da. Gerne. Auf kinotagesstelle.com, auf Instagram, auf Twitter. Und ja, damit sind wir durch, oder?
Würde ich auch sagen, ja. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, natürlich, was wir im Classic Talk besprechen könnten, welche Filme, das könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ihr könnt auch gerne dabei sein. Einfach uns anschreiben, wenn ihr Bock habt, einfach mal über euren Lieblingshass oder einen Film, über den ihr einfach mal immer gerne öffentlich sprechen wolltet, dann einfach Bescheid sagen.
Gerne.
Gut, das war's. Habt eine hasslose Nacht und Tag. Habt eine gute Zeit und guckt ein paar Filme, zum Beispiel nachher. Dankeschön und ciao, ciao.
Ciao, ciao.